Das ist ZM Talks, Beziehungsstatus offen, Kunst und Literatur am Bodensee. Diese dritte Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beziehungsstatus offen, Kunst und Literatur am Bodensee, die am 16. Dezember 2021 im Zeppelin-Museum eröffnet wurde. Die Ausstellung untersucht die Beziehungen von Literatur und bildender Kunst am Bodensee. In ZM Talks sprechen wir mit verschiedenen Menschen über Themen der Ausstellung und partizipative Aspekte der Kuration, die diese Ausstellung besonders machen.
Hallo, mein Name ist Charlotte Ickler und ich arbeite in der Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit am Zeppelin Museum.
Hi. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Annike Lubkowitz, ich bin als Dramaturgin beim Burkhützow Center for Literature.
Ja, mein Name ist Oliver Pawlak. Ich leite das Projekt Droste Digital, ein Ausstellungsprojekt zu den digitalisierten Handschriften von Annette von Droste Hülshoff.
Als erste Frage also, was ist die Annette von Droste zur Hülshoff Stiftung genau und was macht die?
Also die Stiftung wurde im Herbst 2012 unter der Federführung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe LWL gegründet, ist also eine relativ junge Stiftung, jetzt zehnjähriges. Und in dem Rahmen wurde der Familiensitz Burkhülshoff mitsamt Bibliothek, Kunst- und Einrichtungsgegenständen sowie allen Ländereien von der letzten Eigentümerin Jutta Freifrau von Droste Hülshoff, die von 1926 bis 2015 lebte und ihre Privatgemächer auf der Burg Hülshoff hatte, in die Annette von Droste zur Hülshoff Stiftung eingebracht. Und ein vorrangiges Ziel ist es, Burg Hülshoff in Havixbeck gemeinsam mit dem Haus Rischhaus in Münsternienberge dauerhaft für die Öffentlichkeit zu erhalten und als Kulturorte auszubauen. Und als Center for Literature erinnern wir nicht nur als einzige Institution bundesweit in diesem Umfang an das Werk einer Schriftstellerin, sondern nehmen eben auch das Leben Drostes, ihre Zeit und ihre Werke als Anlass, um in die Vergangenheit zu schauen, die Gegenwart zu beleuchten und die Zukunft zu perspektivieren. Aber Annecke, möchtest du vielleicht noch ein bisschen konkreter zu unseren Ansätzen am Center for Literature ausführen?
Ja, also ich würde vielleicht noch mal kurz ein bisschen erläutern, wie jetzt unser Veranstaltungsprogramm aussieht, wie wir da vorgehen, was das auch bedeutet, zu sagen, also was du jetzt gesagt hast, wir gehen zurück in die Vergangenheit, wir gehen zurück zu Annette von Droste Hülshoff, aber versuchen auch gleichzeitig zu zeigen, was sie eigentlich für eine aktuelle und moderne Dichterin war und was sie uns auch bis heute noch wirklich zu sagen hat, was in unseren Augen halt sehr viel ist. Wir arbeiten anhand von verschiedenen Schwerpunkten oder Fokussen, die aus Werk und Leben Annette von Droste Hülshoffs entnommen sind. Also zum Beispiel das Thema Ökologie. Sie ist ja als Naturlyrikerin bekannt. Wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Stadt-Land, weil sie natürlich auf dem Land gelebt hat, mit der Frage, wie sie als Randfigur in der Literaturgeschichte zum einen als Frau, also vor allem als Frau gewirkt und gelebt hat und mit was für Herausforderungen sie zu kämpfen hatte und schauen eben, wie wir diese Themen heutzutage im 21. Jahrhundert behandeln. Und da sind uns in der Umsetzung der Veranstaltung und der verschiedenen Projekte, die wir an den Häusern anbieten, besonders die Interdisziplinarität wichtig, also dass wir Literatur eben ins Gespräch bringen, in Austausch bringen mit anderen Künsten, mit Film, Theater, Performance, Tanz, aber auch mit Wissenschaft, also mit Naturwissenschaft und Geisteswissenschaften und vor allem natürlich auch mit den BürgerInnen, die einfach auch bei uns in der Umgebung leben.
Ja, sehr cool. Das klingt sehr beeindruckend. Und vor allem, wie du jetzt am Ende beschrieben hast, was das auch bedeutet für eure Arbeit, beziehungsweise welche Schwerpunkte ihr euch gesetzt habt. Und da möchte ich ein bisschen anknüpfen, weil was können wir uns da konkret drunter vorstellen? Also könnt ihr uns tatsächlich ein paar konkrete Projekte nennen, die ihr jetzt gerade durchführt oder die ihr schon seit längerem eben durchgeführt habt?
Vielleicht fange ich mit einem eher konventionelleren Projekt an, was man im Museum auch erwartet, nämlich einer der Ausstellung Droste Digital. Da geht es dabei darum, dass die Handschriften aus dem sogenannten Meersburger Nachlass von Droste Hülshoff, die nach ihrem Tod in Meersburg gefunden wurden, digitalisiert wurden im LWL-Archivamt in Münster. Und diese digitalisierten Handschriften stellen wir aus. Da ist der innovative Ansatz dann gewesen, zu schauen, okay, welche Räume nehmen wir, wie bespielen wir die und wie passt das in unser grundsätzliches Verständnis von Literatur? Also auch dann Räume zu schaffen, wo sich Leute einbringen können, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen. Und da ist es dann konkret jetzt so, dass wir aus diesem Nachlass, das sind ungefähr 1500 handschriftliche Manuskriptseiten, haben wir uns auf bestimmte Werke konzentriert. Das ist einmal die Motivsammlung zur Judenbuche. Das ist das Dramenfragment Bertha oder die Alpen. Das sind die Klänge aus dem Orient, ein Gedichtzyklus und dann noch der Gedichtzyklus Die Elemente. Dann haben wir eben geschaut, okay, wenn wir im Obergeschoss neue Museumsräume schaffen wollen und das irgendwie mit dieser Ausstellung verknüpfen, wie können wir diese Dinge miteinander verbinden? Und ein Raum im Obergeschoss ist zum Beispiel das Studierzimmer von Drostes Vater gewesen. Und da haben wir gesagt, okay, eigentlich irgendwie so ein Studierarbeitszimmer und dann sowas wie diese Motivsammlung zur Judenbuche, das ist eigentlich ein ganz guter Match, weil man auch da mit diesen Motiven arbeiten muss. Und dann haben wir in unserem Netzwerk geschaut, okay, welche KünstlerInnen kommt da vielleicht in Frage? Und dann sind wir zum Beispiel, haben wir uns gedacht, dass wir mal Dorothee Elmiger anfragen, weil sie irgendwann mal uns gegenüber artikuliert hat, dass sie sich eben vor allem für sowas interessiert, wie das Verhältnis von Dokument, Erfindung, aber eben auch literarisches Arbeiten als Forschen. Ja, und dann haben wir da den Link gemacht, dann von der Motivsammlung Judenbuche über das Zimmer, was wir vorher dann festgelegt haben, jemanden zu finden, der sich einbringt und sozusagen seine eigene künstlerische Handschrift dann artikuliert in diesem Raum. Und so sind wir mit diesen anderen Räumen auch vorgegangen.
Darf ich dann noch eine kurze Zwischenfrage stellen? Und ja, zwar habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, ob ihr auch bestimmte Anforderungen an die Künstlerin hattet. Also habt ihr sozusagen, habt ihr ihnen freien Raum gelassen oder habt ihr gesagt, es gibt so bestimmte designmäßige Sachen, an die sich gehalten werden sollen, oder war das ein sehr, sehr freier Prozess?
Also es war schon in der ersten Konzeptionsphase ein sehr freier Prozess. Also wir haben die KünstlerInnen mit Material versorgt. Sie haben von uns die digitalisierten Handschriften bekommen, die wir von unserem Kooperationspartner, dem LWL-Archivamt, zur Verfügung bekommen haben. Und dann haben wir die inhaltliche literaturwissenschaftliche Arbeit vorbereitet. Das heißt, wir haben in dem Band von Bodo Plachter zu den Handschriften in der historisch-kritischen Ausgabe geschaut und haben den KünstlerInnen sozusagen inhaltliche Packages zukommen lassen. Was wir von Anfang an klar kommunizieren mussten, sind Aspekte mit Blick auf den Denkmalschutz. Also dadurch, dass in diesen historischen Räumen nicht einfach alles gemacht werden kann, ja, ist es so, dass das sozusagen die ersten Begrenzungen, Beschränkungen waren, dass wir dann sagen mussten, okay, in dem und dem Raum darf man nichts mit Nägeln an die Wand hauen oder so, weil dort eine besondere historische Seidentapete ist. Das war der erste Frame, aber dann haben wir im Endeffekt sie machen lassen erstmal und haben dann in drei Schleifen konzeptuell immer wieder im Ping-Pong-Prinzip das gefeedbackt und so eben diese vier Räume entwickelt. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt noch zwei weitere Räume. Das sind die Einführungs- und Vermittlungsräume, wo wir die Grundlagen dann vermitteln werden und die liegen bei uns. Dadurch, dass es vier relativ, es sind keine disparaten Räume, aber jeder Raum ist sozusagen eine eigene Handschrift, nämlich die Handschrift der Künstlerin, der Schriftstellerin, des Kollektivs. Und deswegen haben wir halt auch diesen Fokus oder einen starken Fokus auf diese zwei Einführungsvermittlungsräume, um das Ganze sozusagen für die BesucherInnen, wenn die in die Ausstellung kommen, überhaupt auch erstmal zugänglich zu machen.
Ja, auf jeden Fall ein super cooles Projekt. Da bin ich ja mal gespannt, welche Projekte ihr noch so macht.
Ja, danke, freut mich.
Das nächste Projekt ist jetzt eigentlich wieder ganz anders. Also wir haben als wiederkehrenden Teil unseres Veranstaltungsprogramms jedes Jahr im Juni das Droste-Festival. Das ist also einfach nochmal Literatur feierbar machen, erlebbar machen. Also das Motto ist Literatur als Fest. Jedes Jahr ist das Thema ein bisschen anders. Also wird mit sich einem anderen Themenaspekt aus dem Werk Annette von Droste-Hülshoffs In diesem Jahr ist das Thema Stadt, Land im Fluss. Ich hatte das ja schon erwähnt, dass das ein Thema ist, was ja für ihr Schreiben sehr wichtig war. Also sie hat ja in ländlichen Räumen gelebt und auch ländliche Räume einfach sehr umfassend literarisch beschrieben und auch sehr interessant. Und eben auch mit so einem Bewusstsein für den Wandel, der sich in diesen Regionen, in denen sie lebte, vollzog in ihrer Zeit. Also auch das ländliche Westfalen war ja den Krisen und Kriegen und Revolutionen unterworfen, die im 19. Jahrhundert Europa heimsuchten und wo sich dann ja die Welt, in der wir heute leben, im Grunde herauskristallisierte. Und das hat sie ja einfach alles schon sehr schön beschrieben. Und darum geht's auch zum Beispiel in diesem Jahr. Ja, also beim Droste-Festival laden wir immer verschiedene KünstlerInnen ein, zusammen auch mit Menschen aus der Wissenschaft, mit lokalen Initiativen, sich einfach diesem Themenkomplex zu widmen. Das ist auch immer relativ frei. Also wir haben dann viele freie Interpretationen des Themas. Und dadurch ist das, glaube ich, auch immer ein schönes, vielfältiges Programm für die Menschen, die da zu uns kommen. Das Festival findet in diesem Jahr auf jeden Fall, wie in den meisten anderen Jahren auch, im Rüschhaus statt. Also wo sie einen Großteil ihres Lebens verbracht hat und wo sie auch viele ihrer Werke geschrieben hat. Das Schöne am Rüschhaus ist, dass es halt tatsächlich auch an der Stadtgrenze von Münster liegt. Also es ist als barocker Landsitz entworfen worden und verkörpert dann dieses Thema Stadtland im Fluss einfach auch sehr schön in seiner Lage. Und außerdem ist es einfach ein schönes Setting für ein Festival, weil man im Rüschhausgarten dann auf Picknickdecken sitzen kann. Und also das ist jetzt in diesem Jahr zum Beispiel so und sich dann Konzerte anhört und Lesungen und Vorträge. Also da geht es wirklich einfach darum, nochmal ein vielfältiges Programm zusammenzubringen. Also wir haben jetzt zum Beispiel als eine Keynote-Speakerin Uta Ruge eingeladen, die sich mit der Geschichte der Bäuerinnen und Bauern in Deutschland beschäftigt hat. Wir haben eine Picknick-Performance mit einem Briefwechsel, einem fiktiven Briefwechsel von zwischen Annette von Droste-Hülshoff und Jane Austen. Wir haben einen Schnadgang, also das ist ein westfälischer Brauch zur Begehung einer Ortschaft, der Grenzen einer Ortschaft mit dem Künstlerinnenkollektiv Flexen zusammen mit den Drag Queens von House of Blank. Also das sind auch dann zum Teil KünstlerInnen, mit denen wir immer wieder arbeiten aus Münster. Genau, und so haben wir einfach wirklich sehr viele unterschiedliche Perspektiven auf das Thema, die dann wirklich hoffentlich auch allen Leuten, die vorbeikommen, irgendwie Freude machen und ja, dass einfach für alle was dabei ist.
Ich wollte nur ganz kurz einwerfen, dass ich den Titel ganz, ganz toll finde. Also
das ist auch sehr schön zu hören.
Würde ich auch kommen.
Sehr gut, ja, also herzliche Einladung. Es muss ja nicht bei den Podcast-Gesprächen bleiben. Genau, dann haben wir wieder ein ganz anderes Projekt mit dem Projekt Transdroste. Das ist nämlich ein Übersetzungsprojekt. Annette von Droste-Hülshoff wurde nämlich, obwohl sie in Deutschland so bekannt ist, in relativ wenige Sprachen übersetzt bisher. Und deswegen haben wir uns jetzt auch zum Ziel gesetzt, einfach mal da einen Grundstock zu schaffen, auf dem dann weitere Übersetzungen aufbauen können und sind jetzt momentan dabei, in verschiedenen Teillaboren, ja, also einfach immer verschiedene Komplexe oder konvolute Textteile aus ihrem Werk zu übersetzen, die so thematisch strukturiert sind. In einem ersten Labor haben wir die Texte mit vier ÜbersetzerInnen ins Englische übersetzt. Dann ist das ganze Übersetzungslabor gewachsen und wir haben die Texte nicht mehr nur ins Englische übersetzt, sondern auch ins Arabische, ins Farsi, ins Französische, ins Komanji und ins Türkische. Also da auch nochmal ein... Ja, einfach Sprachen, die in Deutschland auch sehr viel gesprochen werden, was natürlich einfach auf der Hand liegt, wenn man jetzt eine Dichterin vor sich hat, die ja als die große Deutsch-Dichterin eigentlich bekannt geworden ist. Und da haben wir uns zum Beispiel auch mit dem Themenkomplex Klänge aus dem Orient beschäftigt. Da hatte Oliver ja eben schon darauf hingewiesen und haben eben diese Texte, also Drostes Projektionen von Vorstellungen von Orient übersetzen lassen, zurück in die Sprachen, die sozusagen in diesen Vorstellungen von Orient gesprochen wurden. Und dabei entstehen natürlich viele Reibungspunkte. Also das Übersetzen ist ja auch immer ein Übersetzen, nicht nur von einer Sprache in die andere, sondern auch von einer Zeit in die andere. Und das ist eben auch so die Frage, wie geht man heutzutage mit so einem Thema wie Orientalismus um? Was davon kann, was davon soll man übersetzen? Welche Relevanz hat das auch in Sprachen, die nicht europäisch sind? Und das heißt, dass wir neben den tatsächlichen Übersetzungen, die produziert werden, die entstehen, auch einen Raum schaffen wollen, sich genau über diese Fragen auszutauschen. Und da gibt es dann unter anderem das Droste-Glossar, wo die ÜbersetzerInnen immer so kleine Essays zu einzelnen Redewendungen oder besonderen Merkmalen im Werk von Annette von Droste-Hülshoff verfassen, die dann auch einfach gut lesbar für ein Publikum zugänglich gemacht werden. Ja, das ist das Übersetzungsprojekt.
Genau, da habe ich tatsächlich auch noch eine kurze Zwischenfrage, weil was ich ganz interessant fand, war, dass das ein Übersetzungslabor, also dieser Begriff. Und ich wollte nur noch mal dich fragen, wie ich mir das genau vorstellen kann. Also haben sich die Leute getroffen und sich darüber ausgetauscht oder hat jeder erstmal für sich übersetzt und dann gab es sozusagen ein Meeting, wo man dann drüber gesprochen hat oder wie war sozusagen der Prozess genau?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage, weil wir uns da auch viel Gedanken drüber gemacht haben, wie man das irgendwie schön gestalten kann und eben auch diese Laborsituation schafft im Sinne von, es gibt nicht den Moment, die perfekte Übersetzung wird abgegeben und veröffentlicht, sondern es gibt ein Gespräch darüber. Und es ist tatsächlich ein digital basiertes Übersetzungslabor. Also die Begegnungen zwischen den ÜbersetzerInnen haben digital stattgefunden per Zoom. Wir haben einfach immer wieder Redaktionstreffen angesetzt zu verschiedenen Gedichten, die vorher definiert wurden. Das heißt, die ÜbersetzerInnen haben dann zu Hause erste Entwürfe erarbeitet und sind dann mit den Fragen, die dabei ihnen in den Kopf gekommen sind, mit in diese Redaktionstreffen gekommen und konnten sich dann da austauschen. Wir haben auch in regelmäßigen Abständen verschiedene ExpertInnen aus der Literaturwissenschaft und auch aus anderen Bereichen der Forschung mit einbezogen, die das dann ein bisschen begleitet haben und immer ein bisschen Input mit reingegeben haben. Und so hatte man dann einfach so eine Austauschsituation. Und so wird das jetzt auch in das dritte Teillabor gehen, hoffentlich im September beziehungsweise im Herbst diesen Jahres. Und das hat sich eigentlich als sehr gut erwiesen, diese Mischung zu haben zwischen der Arbeit, die man für sich hat, oder auch einem intensiven, sich einen Text per Mail hin und her schicken und dem Austausch in einer größeren Runde.
Ja, auch sehr beeindruckend. Also meine Mutter ist auch Übersetzerin und ich habe ihr auch davon erzählt und sie war auch ganz begeistert. Also
ja, sehr schön.
Ja.
Ja, also die ersten Übersetzungen sind auch schon erschienen und wurden in der digitalen Burg veröffentlicht. Also die kann man sich da auch anschauen. Das Angebot, das wird dann jetzt im Laufe des Jahres noch wachsen. Und also es ist für mich persönlich war es eine ganz große Freude, mit den ÜbersetzerInnen zusammenzuarbeiten, weil die einfach nochmal eine ganz, ganz neue Sicht auf die Texte haben und die Texte dann natürlich auch besser kennen als eigentlich die meisten von uns, weil sie die ja wirklich, also Satz für Satz und Wort für Wort so in den Fingern drehen müssen hin und her und damit arbeiten müssen. Und ich bin sehr froh, dass wir dann dieses Wissen, was dabei entstanden ist, auch so ein bisschen konservieren können in Form von diesen Glossareinträgen. Und ich hoffe natürlich, dass dadurch auch nochmal sich viele Menschen für Droste interessieren, die jetzt gerade noch so denken, ja gut, ich kann gar nicht gut genug Deutsch oder so. Und ehrlicherweise ist ja auch das Deutsch, was Droste schreibt, nicht das Leichteste. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem letzten Projekt, was ich jetzt einmal in unserer kurzen Auswahl vorstellen möchte. Und zwar ist es das Projekt Haunting Heritage. Da beschäftigen wir uns mit der ganzen Frage nach kulturellem Erbe, also zum einen im Zusammenhang mit unseren Museen. Da hat ja Oliver gerade schon erzählt, also wie wir unsere Museumsräume auch gestalten auf der Burg. Und wir fragen uns dann natürlich zum einen, wie kann ein modernes Museum im Allgemeinen aussehen? Und zum anderen, wie lässt sich auch das Werk einer Autorin vermitteln. Also das ist ein beständiges Thema, was uns beschäftigt. Wie lässt sich das in einem Museum vermitteln? Und da ist natürlich die Frage, was genau ist kulturelles Erbe? Einfach eine total zentrale Frage. Also die große Frage, wessen Geschichte erzählt man eigentlich, wessen Geschichte wird als bewahrenswert anerkannt, weil das ja immer automatisch Ausschlüsse produziert. Und das ist natürlich bei einer Dichterin wie Annette von Droste-Hülshoff auch so. Also es gab ja auch ganz viele andere Autorinnen in ihrer Zeit zum Beispiel, die auch spannende Sachen geschrieben haben, die in Vergessenheit geraten sind. Und es gibt natürlich all die Frauen, die nie dazu kamen, wirklich was zu veröffentlichen und die deswegen auch niemand mehr heutzutage kennt. Genau, und da gehen wir also davon aus, das Thema Haunting Heritage ist eine Anspielung darauf, auf das Bild, dass eben dieses Transportieren von Erbe auch immer ein Weitergeben von Spuk und von Geistern ist. Also, dass uns die Vergangenheit dann doch immer ein Stück weit wieder heimsucht und wir uns immer wieder dem stellen müssen, was wir versucht haben auszuschließen, ob wir es wollten oder nicht. Da machen wir dann unterschiedliche Projekte, eine Museumswerkstatt mit dem Titel Droste Lab, eine Veranstaltungsreihe zusammen mit dem Produktionskollektiv Studio Marshmallow aus Hamburg, mit Dante Noyon und Nina Reibrich zusammen, wo es ganz viel um die Auseinandersetzung mit Kolonialismus geht. Und wir haben auch verschiedene Performances als Teil dieses Projekts, die Annette von Droste-Hülshoffs bekanntestes Werk, die Judenbuche, aufgreifen und neu interpretieren, also mit Doris Dean, einem Performance-Kollektiv mit Rimini-Protokoll und mit Daniel Laufer zusammen. Also das sind jetzt auch nochmal drei Highlights bei uns im Programm in diesem Jahr. Genau, und am Ende gibt es dazu dann auch nochmal ein Essay oder mehrere Essays, also eine Essay-Reihe, wo das gesammelte Wissen dann nochmal zusammengefasst wird. Ja, also das sind so beispielhafte Projekte, die ich jetzt genannt habe. Wir machen natürlich noch viel mehr, aber ich glaube, dass die ganz gut so beschreiben oder exemplarisch dafür stehen, was wir machen und wie wir das machen.
Ja, vielen Dank. Also wirklich ganz tolle Projekte und ich habe mir euch eure Webseite auch sehr lange angeguckt, weil es gab so viel zu entdecken und so viele tolle Sachen. Genau, und jetzt habe ich mich gefragt, während ich euch so zugehört habe, welche Herausforderungen gibt es denn, wenn man Literatur vermittelt, beziehungsweise in der Vermittlung von Annette von Droste-Hülshoff und ihrer Literatur? Also welche Herausforderungen begegnen euch dabei?
Ja, das sind einige. Ne, denn wenn man fragen würde, vielleicht auch allgemein, kann man Literatur ausstellen? Kann man eigentlich nicht wirklich, ne, außer man legt irgendwie einzelne Manuskriptseiten und Bücher hin, weil es ja immer auch die Inhaltsebene ist. Das heißt, das Materielle ist die eine Ebene. Aber ich fange vielleicht mal mit etwas an, was ich auch schon vorhin angesprochen habe und was allumfassend beeinflussend ist, wenn man jetzt die Orte nimmt. Und damit meine ich vor allem erstmal die historischen Orte. Und das ist eben, oder sind die Burg Hülshoff und das Haus Rüschhaus. Und da ist es eben so, dass wir, wenn wir dort etwas veranstalten, wir eben auch immer schauen müssen, dass auf bestimmte Sachen Rücksicht genommen wird. Ja, das heißt, die Räume, die wir bespielen, weil wir diese historischen Räume bespielen, die eben auch ihre eigene Aura haben und das natürlich dann eine ganz andere Stimmung ist, wenn man wirklich im Haus Rüschhaus im Schneckenhäuschen sitzt, wo Droste gelebt und gearbeitet hat. Das ist eben was anderes als ein normaler Konferenzraum, ne? Aber dass wir da eben hinsichtlich bestimmter Dinge limitiert sind. Also wir können da nicht einfach Dinge umstellen. Wir können nicht einfach Mobiliar verändern. Das sind immer Dinge, die in Rücksprache mit dem Denkmalschutz, mit RestauratorInnen erfolgen müssen. Ne? Das wiederum haben wir weniger versucht als Problem zu sehen, sondern irgendwie auch als Chance. Und da arbeiten wir in der Vermittlung bei bestimmten Projekten auch zum Beispiel viel mit digitalen Tools. Auch mit der Vielfalt an Medien zu spielen, also Videosequenzen, Audio-Files, um so auch die Rezeption zu erleichtern. Ja? Man kennt es, wenn man in einen Raum reinkommt, in eine Ausstellung, wo man nur Text sieht, dann ist man eigentlich nach 5 Minuten erschlagen. Ne? Und deswegen geht es darum, sozusagen auf verschiedenen Ebenen Zugänge zu ermöglichen.
Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer nochmal den Punkt, den ich schon bei Haunting Heritage gesagt habe. Wir müssen uns, also es ist ein Prozess, sich dazu zu verhalten, dass wir das Erbe einer weißen, adligen Frau im Grunde vermitteln, was Genau, also es geht auch darum, diese Privilegien zu hinterfragen und es geht auch darum, dass wir unsere Privilegien natürlich hinterfragen, dauerhaft, und uns da auch in der Pflicht sehen, eben möglichst vielen Menschen auch den Zugang zu diesen Themen, zu dieser Dichterin zu ermöglichen. Und Zugang ist da jetzt auch wirklich ganz pragmatisch zu denken von der Frage, wie kommt man eigentlich zu unseren Häusern und kommt man ins Museum mit einem Rollstuhl? Weil das ist jetzt momentan nämlich nicht überall der Fall, beziehungsweise nur in wenigen Ausnahmen. Und das ist auch eine Sache, wo wir uns jetzt gerade einfach noch verstärkt mit beschäftigen, wie wir die gesamte, ja, unsere Veranstaltungsorte und auch unser Angebot im Internet, also eigentlich alles, was wir anbieten, auch die Veranstaltung, wie wir die wirklich für möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen Abilities, mit unterschiedlichen Sprachhintergründen auch zugänglich machen können. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe, also das ist wirklich eine riesige Herausforderung. Und da sind wir auch überhaupt noch gar nicht am Ende angekommen. Also da sind wir wirklich erst am Anfang und machen auch noch viele Fehler. Aber das gehört auf jeden Fall mit zum Prozess, würde ich sagen. Und da sind wir jetzt einfach dran und versuchen es auch wirklich so ernst zu nehmen, wie es nur irgendwie geht. Ja, und ich meine, das Grundproblem bei Literatur ist eben auch, dass es eigentlich sehr elitär ist. Also man muss lesen können, man muss sehen können, man muss die Sprache können im Grunde. Also es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, auch Literatur zu vermitteln, aber man hat ja immer noch im Kopf, Literatur ist das Buch. Und da wollen wir halt weg von, weil das Buch für viele Menschen einfach nicht zugänglich und auch nicht interessant ist. Also Oliver hat ja auch gesagt, es geht ja auch darum, sich zu fragen, was wie kann man vielleicht auch die Inhalte medial interessanter aufbereiten? Also weil das jetzt einfach wirklich nicht jedes 10-jährige Kind sich hinsetzt und dann anfängt, ein seitenlanges Gedicht zu lesen, das finde ich ist auch nicht schlimm und auch nicht jeder Erwachsene. Also das ist auch in Ordnung. Und es ist halt wäre trotzdem gut, wenn wir es hinbekommen, die tollen Perspektiven, die Annette von Droste-Hülshoff da in ihrem Schreiben gefunden hat, wenn wir die einfach auch heute noch weiter wertschätzen können und eben auch diese Begeisterung an andere weitergeben können. Ich glaube, das sind genau die Sachen, die uns jetzt gerade besonders beschäftigen. Ja.
Und da vielleicht auch noch, ne, das ist auch eine Rolle der digitalen Burg, weil da es eben auch so ist, es ist sicherlich auch ein Produkt der Pandemie, also um Veranstaltungen zu ermöglichen, ohne dass BesucherInnen vor Ort sind. Aber auch das denken wir ein bisschen weiter, denn wenn wir werden weiter Veranstaltungen hybrid anbieten, also auch wenn die Pandemie irgendwann wirklich vorbei sein sollte, dann werden wir das trotzdem weiter fortführen, weil uns da die Möglichkeit gegeben wird, Menschen partizipieren zu lassen, die nicht vor Ort sind oder vielleicht auch nicht vor Ort sein können. Gleichzeitig können wir dort Angebote machen, die wir teilweise auch bei Live-Veranstaltungen machen, wie Übersetzung. Also dass eine Veranstaltung, die vielleicht in deutscher Sprache stattfindet, aber dann eben simultan übersetzt wird. Oder ein ganz großes Thema bei uns auch, Annika hat es indirekt angesprochen, Gebärdensprache. Also Übersetzung in Gebärdensprache, um eben Menschen, die sich grundsätzlich interessieren, überhaupt den Zugang erstmal irgendwie zu ermöglichen. Ja, und mit Blick auf die physischen Disabilities beim Besuch der Burg, das ist zum Beispiel bei Droste Digital im Obergeschoss, mit Blick auf Denkmalschutz und so, es gibt einfach de facto jetzt keine Möglichkeit, innerhalb relativ kurzer Zeit etwas zu machen, um Menschen den Zugang nach oben zu ermöglichen. Ne? Und deswegen spielen wir da, bei der Ausstellung wird auch eine App eine Rolle spielen, da geht es auch um Augmented Reality, aber eine große Funktion der App wird sein, dass die Ausstellungsräume in 360-Grad-Aufzeichnung remote besucht werden können. Dass eben Menschen, die nicht vor Ort sein können, aus welchen Gründen auch immer, trotzdem die Möglichkeit haben, daran teilzuhaben, ja, das zu sehen, um nicht eben von vorne hinein zu sagen, okay, ja, dann produzieren wir halt Ausschluss, sondern eher zu denken, okay, wie können wir eigentlich möglichst viel Zugang ermöglichen? Ja? Und genau, das ist aber etwas, also wir sind am Anfang und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der einfach nie abgeschlossen wird. Es ist wie mit den Handschriften von Annette von Droste-Hülshoff. Es geht immer weiter.
Ja, in dem Prozess befinden sich ja glücklicherweise schon sehr, auch viele Museen oder immer mehr Museen, aber leider auch noch nicht alle. Ich wollte noch auf was eingehen, was du vorhin gesagt hast, Anneke, nämlich, dass man ja das Erbe von einer adligen Person sozusagen hat. Und ich muss dafür ein bisschen ausholen für die Frage, weil wir so eine ähnliche Situation haben, weil wir uns ja im Zeppelin-Museum befinden. Das heißt, wir ja sozusagen das Erbe nicht so richtig, aber gewisserweise auch über ein Thema, also ein Thema behandelt, das mit einer Person verbunden ist, nämlich mit Graf von Zeppelin. Und das ja auch ein bisschen dann so ist, dass auch in der Bevölkerung Friedrichshafens oder auch in der Gegend das dann natürlich auch ein Thema ist, das sehr persönlich ist. Also dass die Menschen auch ihren Zeppelin oder mit dem Zeppelin etwas Persönliches verbinden und auch mit der Person. Und ich nehme an, dass das bei Annette von Droste-Hülshoff auch so ist oder dass das so ein bisschen meine Frage ist, das auch so? Also haben die Leute in der Region auch so eine ganz spezielle Beziehung, die auch manchmal als Museum, also in unserem Fall ist das manchmal etwas schwierig und ist das bei euch dann auch manchmal eine etwas schwierige Situation?
Ja, natürlich, beziehungsweise ist es fast noch schlimmer bei Annette von Droste-Hülshoff, weil sehr viele Menschen sagen, ja, ich kenne sie ja aus dem Deutschunterricht und dann hat man irgendwie schon ein bestimmtes Bild und denkt sich, ja, muss ich mich auch gar nicht weiter damit beschäftigen, weil und fand ich auch gar nicht so spannend. Also ich fand sie im Deutschunterricht auch nicht spannend. Und das ist halt auch tatsächlich eine Herausforderung, dagegen anzukommen. Die besondere Dimension, die wir im Münsterland haben, ist natürlich, dass ich habe das noch nie irgendwo anders in Deutschland erlebt, dass so weit verbreitet Menschen eine Autorin kennen. Oder überhaupt auch eine Literatin, einen Literaten. Dabei ist das Geschlecht jetzt egal, das Gender, aber Das ist wirklich sehr beeindruckend. Das ist den Leuten auch, das liegt denen am Herzen. Also Annette von Droste-Hülshoff ist da auch identitätsstiftend einfach. Und da ist es natürlich auch sehr schwierig, wenn man jetzt als Nicht-Münsterländerin dahin kommt. Und wir sind, also relativ wenige bei uns aus dem Team sind aus dem Münsterland. Und dann haben die Menschen, die dort leben, schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie das eigentlich viel besser wissen als wir. Und ich will auch nicht sagen, dass wir alles besser wissen, aber es gibt da schon so bestimmte Haltungen, die mich, sagen wir mal, erstaunen in regelmäßigen Abständen. Also die allgemeine Art, wie man über Annette von Droste-Hülshoff spricht im Münsterland, ist unsere Annette. Und das ist halt auch schon, also ich würde mich niemals trauen, über Johann Wolfgang von Goethe zu sagen, unser Wölfi. Also ich habe da irgendwie zu großen Respekt.
Und das sollten wir etablieren, das wäre doch so. Und der gute Friede Schiller, ne?
Und das ist natürlich, das ist auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, die wir dann immer wieder leisten und sagen, ja, vielleicht tut man ihr damit jetzt auch nicht nur was Gutes, der Annette von Droste-Hülshoff, wenn man sie immer mit unserer Annette anredet und so suggeriert, dass man mit ihr am Tisch zusammen Kartoffeln geschält hat oder so. Und das ist eigentlich total schön, dass man in einer Region wohnt, wo es so viele Leute gibt, die wirklich, also für die diese Dichterin so wichtig ist, für die Literatur so wichtig ist, die einfach aus dem Stegreif Gedichte zitieren können. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Aber genau, man muss halt dann trotzdem irgendwie schauen, dass dieser auch hier in der Region verbreitete Mythos von ihr, dass der da irgendwie nicht zu sehr, die wissenschaftlichen Fakten, sage ich mal, auf die ja die Grundlage auch für unser Arbeiten darstellen, so verschwommen werden lässt. Also das ist, da muss man irgendwie wirklich aufpassen und ja, es ist einfach ein Aushandlungskonflikt. Also wer jetzt irgendwie, also ich will auch nicht sagen, dass wir jetzt sagen, wir haben die eine Deutung, das ist Annette von Droste-Hülshoff gewesen. Das wissen wir natürlich auch, dass es einfach vielfältige Deutungsmöglichkeiten gibt. Aber dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eben nicht die eine richtige Version gibt, sondern eben wirklich einfach unterschiedliche Interpretationen. Und es ist einfach nicht möglich. Wir werden sie nie vor uns stehen haben. So. Und deswegen müssen wir uns damit zufrieden geben, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, die halt mehr oder weniger gut wissenschaftlich fundiert sind. Und das ist einfach ein Aushandlungsprozess, in dem wir uns dauerhaft befinden mit unserer Arbeit, was auch einfach, also es ist anstrengend, aber es ist natürlich auch unglaublich toll. Also weil man dann schon auch das Gefühl hat, dass man tatsächlich Arbeit leistet und das, was passiert.
Vielen Dank für eure sehr interessanten Einblicke. Ich hoffe sehr, dass ich mal bald zu euch kommen kann und mir das alles direkt wirklich angucken kann, weil es ist wirklich sehr spannend. Und vielen, vielen Dank und euch einen schönen Tag noch.
Vielen herzlichen Dank. Bis bald in Münster. Tschüss.
Danke nochmal für die Einladung. Wir sehen uns dann im Rischhaus.
Hoffentlich.
Das war ZM Talks, Beziehungsstatus offen, Kunst und Literatur am Bodensee. Diese dritte Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beziehungsstatus offen, Kunst und Literatur am Bodensee, die am 16. Dezember 2021 im Zeppelin-Museum eröffnet wurde. Die Ausstellung untersucht die Beziehungen von Literatur und bildender Kunst am Bodensee. Sie macht die Netzwerke und die Vielfalt einer reichen Kulturlandschaft sichtbar. Der Bodensee wird als Ort des Rückzugs und des Aufbruchs dargestellt. Er zeigt sich als internationale Kulturlandschaft und als abgeschiedene Provinz. Er dient als Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Schriftstellerinnen sowie als Basis für Gemeinschaften, die sich an seinen Ufern bildeten. Wie der Titel Beziehungsstatus offen bereits andeutet, gibt es viele unterschiedliche Berührungspunkte und Beeinflussungen zwischen Kunst und Literatur. Von projektbezogenen Kooperationen über praktische Unterstützung bis zu innigen Freundschaften und harten Trennungen. In ZM Talks sprechen wir mit verschiedenen Menschen über Themen der Ausstellung und partizipative Aspekte der Kuration, die diese Ausstellung besonders machen.